Radio 1. Nur für Erwachsene.
Was man wirklich sagen kann, die Welt läuft gerade nicht besonders rund. Ne? Menschenrechte werden überall verletzt, der Klimawandel ist im vollen Gange, Demokratien geraten unter Druck. Und um die Welt so ein bisschen zu verbessern, könnte man sich ja zum einen ehrenamtlich engagieren. Man könnte der Politik mit Demonstrationen zeigen, dass man überhaupt nicht einverstanden ist. Oder aber man geht juristisch gegen Missstände vor. Das Buch Jura Not Alone zeigt, wie man vor Gericht gesellschaftliche Verhältnisse verbessern kann. Geschrieben hat es Ronen Steinke und Nora Markhardt. Sie ist Professorin für internationales öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz an der Universität Münster. Wunderschönen guten Tag.
Ja, hallo.
Das Recht bzw. Gesetze sind ja quasi die Machtinstrumente der Herrschenden, der Politik. Allerdings sind Gesetze auch, wie die Politik selber, nicht statisch, sondern veränderbar. Haben wir als Bürger immer noch zu viel Ehrfurcht vor dem Recht?
Ja, ich glaube schon. Also das Recht oder auch Jura, oh Gott, ist ja schon so ein Wort, wo die Leute schon einschlafen, wenn sie es hören, weil das ist alles so trocken und so abstrakt und das ist irgendwie auch schwierig und das ist schon in so einer Sprache verfasst alles. Das versteht man überhaupt nicht, wenn man ein Gesetz aufschlägt, weiß man überhaupt nicht, worum es geht. Also Jura ist eigentlich sehr abweisend und die Idee mit dem Buch ist so ein bisschen den Leuten das auch nahe zu bringen und zu zeigen, naja, ehrlich gesagt, wir sind hier in der Demokratie, das Recht gehört uns allen. Und das dürfen wir uns auch nehmen. Und da gibt es auch Mittel, wie man das Recht benutzen kann und die Welt verbessern kann damit.
Und Sie schreiben da in 12 Kapitel über verschiedene Rechtsgebiete. Also das ist Polizeirecht, Arbeitsrecht, Asylrecht, Sozialrecht. Und aber natürlich auch über den Klimaschutz. Und über den wollen wir uns jetzt gerade unterhalten, weil nämlich vor ein paar Tagen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte der Schweiz wegen unzureichendem Klimaschutz verurteilt hat. Da hatte eine Gruppe Senioren geklagt und die sagten, wegen ihres Alters sind sie besonders durch den Klimawandel gefährdet. Also wenn es zu heiß wird und sowas, das ist nicht so cool. Und dann sagte irgendwie das Gericht, ja, liebe Schweiz, ihr müsst eure Klimapolitik überprüfen. Und dieses Urteil war in dieser Form Premiere. Es gab aber auch beim Bundesverfassungsgericht 2021 schon dieses Urteil, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dieses erste geplante Klimaschutzgesetz ist verfassungswidrig, da müsst ihr nochmal ran. Sind die Gerichte die besten Freunde von Klimaschützern?
Das ist, glaube ich, das muss man differenziert bewerten. Also erstmal kann man schon sagen, die Politik denkt ja oft in Legislaturperioden und damit kurzfristig. Ne? Also man will in 4 Jahren wiedergewählt werden und Maßnahmen, die jetzt wehtun, aber erst in der Zukunft was bringen. Und zwar vor allem, weil man dann nichts merkt, weil man sozusagen keine schweren Folgen herbeigeführt hat, ist nicht super attraktiv. Das ist schwierig, wiedergewählt zu werden mit solchen Maßnahmen, wenn man die durchgesetzt hat. Und die Gerichte sind eben Akteure, die sind dieser Logik nicht unterworfen. Und insofern sind die schon sehr attraktiv für solche Klimaklagen, weil man mit ihnen Argumente machen kann, auch im Namen von Leuten, die zum Beispiel noch gar nicht wählen dürfen, weil sie Minderjährige sind oder deren Interessen irgendwie sonst unter die Räder geraten. Und die Klimaseniorinnen und auch die Jugendlichen, die in Deutschland geklagt haben, die da zum Beispiel von der Nordseeinsel Pellworm kommen und sagen, hier der Klimawandel wird unsere Lebensgrundlage hier auf der Insel vernichten, Versalzung der Böden und so weiter, die haben eben vorgeführt, dass die Gerichte da schon auch noch ein großes Potenzial haben und vielleicht auch, dass die Gerichte jetzt mal langsam bereit sind, wo sie merken, der Druck wächst, da eben auch zu gucken, was haben wir denn in unserem Instrumentenkasten und können wir da tatsächlich rechtlich darauf reagieren. Aber man muss eben auch sehen, dann in einem Klein-Klein, irgendwann hat es auch Grenzen. Also das Bundesverfassungsgericht hat dann auch wieder weitere Klimaklagen abgewiesen. Also das ist jetzt nicht sozusagen die Wundertüte, wo man dann alles rausholen kann. Aber in bestimmten Fragen sind die Gerichte echt plötzlich wichtige Akteure geworden.
Naja, aber um ganz kurz nochmal bei diesem Thema zu bleiben, der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der verfolgt ja bisher Genozid, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, das ist auch die Idee quasi, es gibt eine Gruppe und die tummeln sich um den Begriff Ökozid, also Mord an der Natur, dass es die Idee gibt, dass vielleicht Den Haag das auch irgendwann mal verfolgen könnte. Was würde das denn bedeuten?
Naja, das würde bedeuten, dass man das auch dann individuell verfolgen kann. Ne? Also erstmal die Staaten grundsätzlich sind ja verpflichtet, haben da Pariser Abkommen und so weiter, sich verpflichtet eben den Klimawandel zu verlangsamen und idealerweise aufzuhalten. Und hinter Staaten stehen aber immer einzelne Akteure, und das hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg auch schon, dass wir gesagt haben, also das war nicht nur ein Verbrechen, das war ein Verbrechen des Deutschen Reiches, sondern da saßen ganz konkrete Leute, die haben das gemacht. Mhm. Und die müssen auch jetzt gerade stehen für diese Vernichtungspolitik, die sie da gefahren haben, diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit, den Völkermord, den sie da begangen haben. Und die Idee ist jetzt eben zu sagen, naja, beim Klimawandel oder auch bei der Vernichtung von Naturressourcen, das sind auch Menschen, die das machen. Und wenn wir das nicht sanktionieren, dann läuft das halt einfach weiter. Das ist dann irgendwie so, ja, das passiert halt, viele haben beigetragen, aber es lässt sich vielleicht doch runterbrechen. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll und schwierig, und deswegen ist das jetzt auch erstmal ein Prozess, den es, glaube ich, anzustoßen und über den es zu diskutieren gilt. Aber da sind schon so die schlauesten aus der internationalen Strafrechtsszene, Philippe Sands und Dian So leiten die Kommission, die sind sehr, sehr erfahren im internationalen Recht. Wenn da was rauskommt, dann werden die es schaffen.
Dann werden wir auch darüber berichten. Frau Markert, haben Sie noch ein paar Minuten? Weil ich würde über zwei, drei andere Kapitel gerne noch mit Ihnen reden. Wir machen dazwischen kurz Musik, okay?
Ja.
Wir befinden uns mitten am Interview. Die Juristin Nora Markert hat zusammen mit dem Kollegen es geschafft, ein juristisches Werk zu verfassen, das selbst ich als Nicht-Jurist verstehe. Es heißt Jura Not Alone, 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Und sie ist bei uns immer noch in der Leitung. Frau Markert, in 12 Kapiteln, habe ich schon gesagt, zu verschiedenen Rechtsgebieten schreiben Sie halt, wie man juristisch gegen Missstände umgehen kann. Es geht auch um Demokratie. Und in diesem Demokratie-Kapitel steht oder stellen Sie vielmehr die Frage, wie stabil denn wir gegen eine Übernahme von Rechts sind. Da dachte ich mir so, wirklich, ja, wir haben doch bestimmt passende Gesetze, um die Demokratie zu schützen, oder haben wir die vielleicht gar nicht?
Naja, wer vielleicht sich an die Schulzeit noch erinnert, hat mal das Wort wehrhafte Demokratie gehört. Und hat gehört, ja, also nach dem Nationalsozialismus, wo das Rechtssystem ja wirklich so umgedreht worden ist quasi, da haben wir ganz viele Sicherungen eingeführt ins Grundgesetz. Und das Parteiverbotsverfahren ist ja so eins, da reden wir gerade viel drüber, dass eben verfassungsfeindliche Parteien dann, wenn sie auch gegen die Verfassung aktiv vorgehen, dann können sie vom Bundesverfassungsgericht verboten werden. Mhm. Das ist so einer von vielen Mechanismen, da gibt es verschiedene. Aber man muss eben auch sagen, diese Mechanismen, das ist irgendwie ein Instrumentenkasten, aber das wird uns nicht retten. Man muss einfach wirklich sehen, das Recht ist immer politisch, also das ist ein Instrument zur Gestaltung von Gesellschaft. Es ist auch, man kann sich immer darum streiten, was ist denn hier eigentlich gemeint? Das verändert sich auch, und da bildet sich auch ab, wie die Gesellschaft sich verändert, und das kann aber auch in verschiedene Richtungen gehen. Und wenn ich jetzt sage, das Recht ist ein Instrument, das gehört uns allen, das kann sich jeder nehmen und auch versuchen, damit was zu bewirken, das können halt auch Leute, die die Verfassung eigentlich abschaffen wollen.
Das heißt,
wenn es zu spät ist, dann ist es sozusagen, dann kann man auch mit dem Recht nicht mehr so wahnsinnig viel machen.
Genau, man kann da ja auch mal ein bisschen konkreter werden. Sie schreiben also zum Beispiel anhand von Polen und Ungarn, wie die das ungefähr gemacht haben, also dass dann die Partei, die gewählt worden ist, sich quasi an ihrem höchsten Gericht, ich möchte nicht sagen vergangen, aber sind sie ihnen dahin gegangen und haben die Zusammensetzung von diesem Gericht verändert, und plötzlich saßen da Menschen, die Gesetze haben durchgehen lassen, wie es vorher noch nicht denkbar war.
Ja, also das ist, die Gerichte sind halt so ein, wir haben ja eben schon über Klimaklagen gesprochen und dass die Gerichte vielleicht so ein bisschen einer anderen Logik folgen als der Politik, das ist ja auch richtig so. Und das ist natürlich Leuten, die Gesellschaft umbauen wollen, ein Dorn im Auge. Die Gerichte, die dann einfach sagen, ja, das ist alles verfassungswidrig, was ihr hier macht, die also so, das politikwissenschaftlich nennt man das Veto-Spieler, die also jetzt dann so ein Veto einlegen und sagen, den politischen Prozess halten wir hier auf, hier ist Stopp, so und nicht weiter. Das ist, wenn man sozusagen die ausschalten kann, kann man natürlich machen, was man will. Und da haben wir in Polen und auch in Ungarn unterschiedliche Wege gesehen, wie die das gemacht haben, die Gerichte einfach kalt zu stellen.
Aber wäre das auch in Deutschland möglich?
Ja, das wäre in Deutschland tatsächlich möglich. Deswegen reden wir jetzt auch sehr stark darüber, ob wir das Bundesverfassungsgericht nicht besser schützen müssen. Und auch bei den rechten Ländern, die Landesverfassungsgerichte zum Beispiel, sind ganz viele Regeln, wie das Gericht besetzt wird, also wie die Richter ausgewählt werden und wie die arbeiten und so weiter. Die stehen alle nur in so einem normalen Gesetz drin. Und ein normales Gesetz kann man im Bundestag mit einfacher Mehrheit ändern. Und wenn das in der Verfassung stünde, dann könnte man es nur mit einer Zweidrittelmehrheit ändern. Dann wäre es also besser geschützt. Und deswegen wird zum Beispiel darüber geredet, die Richter und Richterinnen bei uns werden ja ihrerseits mit 2/3 Mehrheit benannt und dadurch sind die dann eben auch, haben die eine breite Mehrheit hinter sich und sind dann eben nicht so politisch positioniert, dass die dann, dass das so gespalten ist, wie wir das aus den USA kennen. Und das steht zum Beispiel nicht im Grundgesetz. Das könnte man auch besser absichern.
Bleiben wir mal ganz kurz nochmal beim Thema. Die AfD, die wird teilweise auf jeden Fall vom Verfassungsschutz auf Länder- oder Bundesebene beobachtet. Was würde also passieren? Jetzt mal rein theoretisch. Wenn die AfD die Landtagswahl in Thüringen gewinnen sollte, Björn Höcke beispielsweise Innenminister werden würde, damit wäre er automatisch auch Dienstherr des dortigen Verfassungsschutzes. Was wäre dann?
Ja, mit Sicherheit würde sich dann der Fokus des Verfassungsschutzes sehr stark ändern. Also auf wen die gucken und wen die möglicherweise auch abhorchen und so weiter, das würde sich sicherlich sehr stark ändern. Mit Sicherheit würden sie nicht mehr die AfD abhorchen. Wenn die plötzlich die Mehrheit hat, dann sind die natürlich als Gegenstand des Verfassungsschutzes weg. Er würde sicherlich aber auch anfangen, in die Wissenschaft rein zu regieren und den Unis Geld zu streichen, Institute zu schließen, vielleicht Professuren abzuschaffen, die politisch nicht genehm sind. Bildung ist insgesamt Ländersache, also auch bei den Schulen müssen wir uns darauf einstellen, dass die AfD den Lehrplan ziemlich anders gestalten wird, als der bisher aussieht. Mhm. Der öffentliche Rundfunk, wir haben aus Brandenburg jetzt auch schon von dem Kandidaten dort gehört, der möchte den öffentlichen Rundfunk ganz abschaffen, also einen Rundfunk, der so gewisse Mindeststandards garantiert und nicht an private kommerzielle Interessen gebunden ist beispielsweise, den soll es nicht mehr geben, weil der eben pluralistisch ist, ne, und dann nicht auf AfD-Linie liegt. Und da werden wir also eine ganze Reihe von Dingen sehen, die plötzlich möglich sind dann.
Also, ich kann es nur wirklich empfehlen. Lesen Sie dieses Buch. Es ist verständlich geschrieben. Es heißt You Are Not Alone, 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern. Ein gutes, wichtiges Buch, geschrieben von Ronen Steinke und der Frau, mit der ich gerade gesprochen habe, mit Nora Markart. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für das Buch. Tschüss.
Vielen Dank. Ja, tschüss.